Hauptthema für heute ist die essbare Region Stuttgart mit einem Interview mit Carina und Luise von der Kleinen Wildnis. Die Kleine Wildnis ist ein Gemeinschaftsgarten in Hedelfingen. Dieser Garten ist im Netzwerk der urbanen Gärten und hat dieses Projekt Essbare Region mitbegründet. Dieses Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Initiativen. Da sind dabei das Netzwerk der urbanen Gärten, da ist die Kleine Wildnis mit dabei. Es sind die Solawis dabei, also solidarische Landwirtschaft. Es sind dabei Wandelhandel, Platzsalat, Commons Kitchen und nachhaltig im Hallschlag. Es geht um Klimaschutz, Klimaanpassung, es geht um Resilienz und es geht um ein zukunftsfähiges Miteinander. Das zukunftsfähige Miteinander habe ich auch gleich gemerkt, denn normalerweise ist es bei Interviews so, dass ich derjenige bin, der sich bedankt für die Zeit, die sich meine Interviewpartner für mich nehmen. Dieses Mal war es etwas ganz Besonderes für mich, etwas ganz besonders Erfreuliches, denn ich wurde beschenkt mit Birnensaft aus der Saftkooperative der Kleinen Wildnis. Das ist kein Zufall, sondern Programm, denn bei der Kleinen Wildnis heißt es, ein Geschenk verbindet die Schenkende und den Beschenkten. Statt mit Geld zu konsumieren, wollen wir mit Geschenken ehrliche und schöne zwischenmenschliche Beziehungen schaffen. Mit diesem Geschenk bekommst du auch Verantwortung geschenkt. Wir glauben, dass wir durch echte Beziehungen in einer gerechten Stadt, in einer gerechten Gesellschaft, in einer gerechten Welt leben werden. Nur in einer gerechten Welt werden wir die Klimakatastrophe meistern. Könnt ihr was dazu sagen, wie die Kleine Wildnis entstanden ist oder den politischen oder in Klammer umweltpolitischen Hintergrund?
Genau, zum umweltpolitischen Hintergrund von der Kleinen Wildnis. Das ist eben daraus entstanden, dass wir ja sehen, dass die Klimakatastrophe allgegenwärtig ist und wir auch hier immer wieder extreme Wetter wie Überflutungen oder Waldbrände merken. Und genau, gleichzeitig befeuern wir halt die Überproduktion für den Konsum und die Zerstörung der Umwelt geht damit voran. Genau, und da sind natürlich ständig, sind wir dann damit beschäftigt, irgendwie das aufzufangen, wo man sieht, ja, die Umwelt wird hier zerstört, aber es geht darum, ja, wie wollen wir denn stattdessen eigentlich leben? Und genau, da wieder so einen Zugang zur Natur zu finden, gerade in der Stadt, wo man recht entfremdet von der Natur lebt, war die Kleine Wildnis von Anfang an ein Ort, wo wir ganz praktisch und niederschwellig durch das Gärtnern Erfahrungen sammeln konnten, die wir vorher nicht gemacht haben oder vergessen haben oder in den Hintergrund gerückt sind, wie eigentlich ja, Jahreszeiten, das Wetter eine wichtige Rolle auch in Bezug auf uns und auf die Natur und auf unsere Ernährung sich ausprägt.
Könnt ihr ein, zwei konkrete Beispiele von Aktivitäten oder Projekten nennen, wie das so abläuft?
Ja, also zum Beispiel haben wir einmal in der Woche einen gemeinsamen offenen Mitmachtag, wo wir uns immer in der Kleinen Wildnis treffen und klar ist, dass einfach an dem Tag jemand da ist und wir gemeinsam das im Garten machen, was gerade anfällt. Und andererseits sind wir aber auch in den Stadtteil Hedelfingen gegangen und haben dort essbare Beete mit der Nachbarschaft angelegt, um quasi die Menschen ganz konkret vor ihrer Haustür einzubinden und ihnen Verantwortung zu übergeben, sich um das Beet zu kümmern und so etwas in ihren Alltag zu bringen, was mit der Natur zu tun haben, wo sie auch quasi einander begegnen und Gespräche entstehen am Beet und gleichzeitig sieht man den Pflanzen zu beim Wachsen und kann quasi beispielhaft an einer Kartoffel sehen, wie lange das denn dauert, bis sie reif ist und wie viel Arbeit es ist, die zu pflegen. Und entsteht dadurch wieder ein neues Bewusstsein, quasi wie wo unsere Lebensmittel herkommen. Und
ja, das ist besonders wichtig, denke ich, für Kinder, damit Kinder sehen, woher unsere Nahrungsmittel überhaupt kommen und welcher Aufwand es eigentlich ist, die zu produzieren.
Ja, das sieht man ja in der Stadt sehr stark oder überhaupt in der Lebensweise, wie wir heutzutage leben, dass es eben sehr viel Ballung in den Städten gibt und auch viele Menschen die Dörfer verlassen. Oder das, ja, da kann man auch entgegenwirken, indem man sieht, was gibt es eigentlich dazwischen. Also es gibt ja schon auch viele andere Nachbarschaftsgärten oder irgendwie viel Bewusstsein in der Stadt dafür, dass es eigentlich ja ein Problem ist, dass wir so entfremdet von der Natur leben. Und ich glaube, es ist nicht nur für Kinder wichtig, wieder ein Verhältnis zur Natur aufzubauen, sondern für alle Menschen. Und die Frage ist natürlich, wie man das anfängt und zu überlegen, wie kann ich wieder auf dem Land, wo ich lebe, auch meine eigenen oder gemeinschaftlich für Ernährung sorgen und eine Perspektive auf regionale Ernährung auch entwickeln. Und genau, da ist die Nachbarschaft eigentlich wie ein Dorf, im Grunde ähnliche, sehr wichtige Strukturen mit viel Potenzial, sich eben kennenzulernen und darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam unser Leben gestalten oder unsere Umwelt gestalten. Und da merkt man eben in der Stadt, dass da einfach Punkte aufkommen, wie sieht unser gemeinschaftlicher Raum aus und wie können wir sozusagen dies einer konsumistischen Einstellung gegenüber Ernährung, also irgendwie auch einer Ausbeutung der Natur in dieser Hinsicht entgegenwirken. Und genau, das passiert eben durch Kooperativen und auch Wissen über den Anbau und wo das herkommt. Und irgendwie auch eine emotionale Verbindung dadurch aufzubauen. Deswegen ist das Praktische so wichtig. Also man kann darüber sehr viel sprechen, aber das Schöne ist eben auch, dass man das erleben kann dadurch. Also die kleine Wildnis ist auch ein Ort, wo man wirklich praktisch aktiv ist und da man wirklich lernt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch erlebt haben, um Bezug dazu aufzubauen. Ja. Und das fehlt eben, glaube ich, vielen Menschen in der Stadt.
Das ist aus meiner Sicht zweiteilig. Das eine sind die Gärten im bewohnten Gebiet, also in Hedelfingen drin oder sonst wo in der Stadt drin. Und das andere sind eher die Obstbaumwiesen draußen oder halt Gärten, die größer sind.
Genau, also du hast ja schon angesprochen, die Obstbaumwiesen oder die Streuobstwiesen draußen. Da kommt quasi alles in unserer Umgebung ins Spiel, nicht nur die Gärten der kleinen Wildnis, sondern genau, wir ernten zum Beispiel auch in Ulbach oder in Essling, jetzt gerade im Herbst haben wir das zuletzt gemacht, das Obst, was anfällt. Und gründen dafür im Herbst regelmäßig unsere Saftkooperative und sammeln halt mit allen Mitgliedern der einwöchigen Kooperative die Äpfel oder dieses Jahr vor allen Dingen Birnen, weil es ein schlechtes Apfeljahr war, und geben das dann zur Mosterei und kriegen dann den eigenen Saft und verteilen das.
Genau, da brauchen wir eine gewisse Mindestmenge, damit man den Saft der eigenen Äpfel kriegt.
Genau, so ist das. Also wir müssen da schon mindestens so knapp eine Tonne zusammenkriegen, um die eigenen Äpfel oder Birnen wieder zu bekommen. Das war natürlich dieses Jahr ein bisschen schwierig, aber sie haben ein Auge zugedrückt und wir haben trotzdem unseren Saft in Flaschen gekriegt. Und die Kooperative ist eben ein Beispiel dafür, das zeigt, dass wir gemeinschaftlich in der Lage sind, zum Beispiel den Saftbedarf des Jahres regional und gemeinschaftlich zu organisieren und abzudecken. So versuchen wir halt Stück für Stück die Bedarfe, die es gibt, in Kooperativen zu organisieren und abzudecken und zu zeigen, ja, eine regionale und saisonale Ernährung ist eben zum Teil schon möglich. Wir müssen nur die Verantwortung übernehmen, es organisieren und genau verteilen.
Zu den Obstbaumwiesen habe ich jetzt noch eine konkrete Frage. Und es gibt zwei Fälle. Entweder jemand hat eine Obstbaumwiese und sagt, ich habe keine Zeit und überlasse es den anderen, das zu pflegen oder zu ernten. Andere Möglichkeit wäre, ich habe gar keinen Garten, möchte aber trotzdem mitmachen. Was überwiegt bei euch oder wie kommt ihr an eure Grundstücke ran?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch Teil der Arbeit, Flächen in der Region Stuttgart, in und um Stuttgart zu entdecken und dort gemeinschaftlich zu ernten oder eben Obst, was nicht geerntet wird, eben nicht der Verschwendung zu überlassen, sondern an die Nachbarschaft zu verteilen. Und da gibt es immer wieder helfende Hände, die dort sehr aktiv sind. Gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit, auf die Flächen der kleinen Wildnis zu kommen und dort aktiv zu werden. Und man ist natürlich auch immer willkommen, falls man einen eigenen Garten hat und dort aber eigentlich sieht, wie du schon ansprichst, ich habe eigentlich keine Zeit, weil Land war schon immer eigentlich kein oder ist im besten Fall nicht als Privatbesitz gedacht, sondern ist im Grunde gehört allen und das ist einfach mega unpraktisch, wenn man alleine irgendwie auf, kann sich ja jeder denken, irgendwie mehreren Quadratmetern oder gar Hektaren sitzen bleibt. Und genau, wir gehen auch auf Menschen zu, die einen Garten haben und fragen, genau, was ihre Erfahrungen mit dem Anbau dort sind, ob sie sich Hilfe wünschen, ob sie sich vorstellen können, den Garten manchmal zu öffnen, wenn sie eben dort ernten oder etwas sehen. Und das betrifft aber auch KleingärtnerInnen, ihre Erfahrungen oder Kolonien, Kleingartenkolonien.
Also euer Ziel ist auch, dass jeder Apfel, jede Birne geerntet wird, die in der Region wächst.
Genau, uns geht es darum, dass kein Obst verschwendet wird und fragen auch ganz aktiv nach, wenn wir Bäume sehen, die nicht geerntet werden, wem dann das gehört und warum sich niemand drum kümmert und ob denn was dagegen spricht, das auch zu ernten und zu verteilen. Ja, gerade wenn wir einfach an Haustüren klingeln in unserer Nachbarschaft und das Obst verteilen und dort Nachbarschaftsgespräche an den Haustüren stattfindet, da kriegt man auch immer ganz viele nette Gespräche, auch eben über Gärten, dass jemand irgendwie einen Garten hat, da einen Baum gesehen hat etc., wo sich wieder neue Orte quasi erschließen. Und dann kann man schon sagen, dass es sich auch rumspricht und Leute, die dann zu viel quasi zu ernten haben, uns auch teilweise wirklich aktiv ansprechen und fragen, habt ihr da nicht Interesse, die Äpfel zu ernten oder die Zwetschgen oder so?
Und wenn wir jetzt zu den Gärten in der bebauten Umgebung kommen, also in Hedelfingen zum Beispiel drin, da ist ja der Platz schon viel begrenzter. Wie ist da die Resonanz in der Bevölkerung? Ich kann mir vorstellen, dass viele was dagegen haben, weil sie ihren Raum für den Autoparkplatz brauchen. Oder ist es nicht eine große Umstellung für jemanden, der jahrzehntelang eigentlich nur einen Ziergarten vor dem Haus hatte und soll jetzt halt plötzlich Gemüse anpflanzen?
Ja, Autos spielen natürlich in einer Stadt wie Stuttgart eine große Rolle. Das ist uns auf jeden Fall bewusst, aber es gibt da schon auch ein großes Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann und immer mehr Menschen, die da auch für offen sind, für Alternativen und ja, sich auch vor allen Dingen mehr über die Gemeinschaft jetzt freuen. Also zum Beispiel gerade nach Corona, wo doch die Isolation stark zugenommen hat, spielt natürlich nicht nur das Beten eine Rolle, sondern auch die Gemeinschaft, die entsteht, wenn die Nachbarschaft sich wieder kennenlernt und gemeinsam am Beet sich trifft.
Ich glaube, es ist auch eine Frage von, natürlich gibt es verschiedene Perspektiven und verschiedene Realitäten, die Menschen haben und auf die man trifft. Und natürlich kann man Leute damit überrumpeln, wenn man sagt, ja, es sollte alles jetzt so und so werden. Natürlich ist das immer ein Gespräch und trotzdem ist die Frage aber sehr relevant, weil viele unserer NachbarInnen auch merken, dass es eben wirklich keine gute ökologische, nachhaltige Lebensweise ist, die Gemeinschaftsorte in der Stadt oder generell viele Flächen zu versiegeln, sondern dass es eben darum geht, sich zu fragen, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten? Und ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein, irgendwie zu verstehen. Ich habe schon mit einer Tomatenpflanze in meinem Zimmer irgendwie schon ein anderes Verhältnis irgendwie angefangen. Also natürlich kann man nicht den ganzen Garten schon umgraben, aber ich denke, eine Perspektive ist es auf jeden Fall langfristig mehr in Richtung einer Gartenstadt zu denken, anstatt weiter in Beton irgendwie isoliert voneinander zu leben.
Wenn es darum geht, das Klima zu schützen,
ja, genau,
oder die Erwärmung aufzuhalten.
Auf die Frage an, genau, aber die Frage kommt natürlich auch auf, wenn es um die Gespräche miteinander geht oder wenn man die Gespräche miteinander führt, warum es eben die kleine Wildnis gibt und die Überzeugungen, die dahinter stehen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Stichwort Klimaanpassung die Leute motivieren kann, mitzumachen, also Anpassung an den Klimawandel, indem man zum Beispiel die Häuserwände mit Wein bepflanzt. Das wäre so eine Art Win-Win-Situation. Erstens, man hat eine Beschattung, man hat Pflanzen, die Photosynthese betreiben und man kann, wenn man Glück hat, Weintrauben ernten. Habt ihr auch so ein Projekt?
Ja, genau so. Das sind auch unsere Argumente zum Beispiel für die Beete. Also wir haben das essbare Beet vor der Krone. Da ist eine Weinrebe gepflanzt und genau aus dem Punkt, dass es halt eben einen Unterschied macht, ob ich im Schatten von einem Haus bin oder im Schatten von grünem Gewächs in dem Fall. Mhm. Und das schon einige Grad Unterschied macht. Und genau das ist der Punkt, dass sich Lokalklima halt beeinflussen lässt. Und wir da einfach deutlich weniger Beton brauchen und mehr Grün, um ja, ein paar Grad hier zu senken in den heißen Sommern und gleichzeitig auch den Boden wieder saugfähig zu machen, wenn nicht die Hitze ist, sondern halt die Überschwemmung oder Starkregen. Das lohnt sich quasi in beide Richtungen.
Mhm. Und gleichzeitig ist auch die Nachbarschaft da wieder ein wichtiger Aspekt, um Widerstand irgendwie widerständig zu sein oder sich gegenseitig helfen zu können oder Resilienz, also dieser Begriff irgendwie, ja, zu wissen, ich bin ja nicht alleine, weil alleine kann man eben eigentlich wirklich nicht viel unternehmen. Dass, wenn es irgendwo irgendwie zu einer Überschwemmung kommt oder so, dass man sich gemeinsam eben aushilft oder dass man ja, sich zusammen organisiert und irgendwie sich Werkzeug ausleiht. Oder, ja, das sind alles Dinge, die sehr wichtig werden, wenn wir uns fragen, wie wir ja, in der Zukunft vielleicht ja, mit Katastrophen konfrontiert werden. Und gleichzeitig bewegt man sich in der Nachbarschaft dann auch darauf zu, durch die ja, gemeinsame Ernte auch irgendwie Anfänge von Versorgungsstrukturen und Fürsorgestrukturen zu haben. Also wenn man eben weiß, es gibt einfach zum Beispiel die Abdeckung von Saft oder sich irgendwie auch teilweise wieder selbst zu ernähren, ist eben auch ein wichtiger Punkt. Anstatt irgendwie weiter durch die städtische Versorgung mit so postkolonialen Strukturen eben, mhm. ja, die zu unterstützen.
Genau. Ihr habt am Anfang auch gesagt, ihr seid vernetzt oder ihr steht nicht alleine da. Mit welchen anderen Verbündeten oder anderen Organisationen arbeitet ihr zusammen?
Genau, also wir können da auch auf jeden Fall von anderen urbanen Gärten sprechen, die es auch in Stuttgart und Regionen gibt, aber auch Kooperative mit Solavis und
solidarische Landwirtschaft.
Genau, solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass eben die sich auch darum kümmern, unter den Bedingungen des Ortes und des Bodens und des Landes, wo sie eben angesiedelt sind, gemeinschaftlich Landwirtschaft aufbauen, eben keine industrielle Landwirtschaft.
Wir sind zum Beispiel auch mit den genossenschaftlich organisierten Bioläden wie dem Wandelhandel hier in Stuttgart Ost oder dem Platzsalat in Stuttgart West, die ja auch eng vernetzt sind mit der solidarischen Landwirtschaft und sehr darauf ausgerichtet sind, regionale Lebensmittel zu beziehen und zugänglich zu machen. Genau, und aus dieser Vernetzung auch mit den anderen urbanen Gärten und solidarischer Landwirtschaft und ja auch Gemeinschaftsküchen oder eben den genossenschaftlich organisierten Läden ist auch ja, eine Diskussion entstanden, die sich gefestigt oder formuliert hat in dem Konzept der essbaren Region Stuttgart, wo wir quasi aus einer Praxis heraus formuliert haben, wie wir gemeinsam uns eine zukünftige Ernährung der Stadt vorstellen können, beziehungsweise ja, wie wir es teilweise jeweils abdecken und so eben mit dem Konzept eine Verbindung unter uns geschaffen haben, dass wir quasi gemeinsam an etwas arbeiten mit einer Perspektive da drin, wo wir darauf hinarbeiten können um in der Klimakatastrophe möglichst biologisch und regional uns versorgen und ernähren zu können und überhaupt halt noch in der Lage zu sein und nicht mehr oder immer weniger importieren zu müssen. Und das natürlich ganz nah auch am Menschen, weil der soziale Aspekt dabei natürlich eine Rolle spielt.
Mhm. Das heißt, dass ich bei euch auch mitmachen kann, wenn ich nicht in Hedelfingen wohne, sondern in Weil im Dorf oder in Mühlhausen?
Ja, natürlich sind wir nicht das einzige Projekt in Stuttgart und Umgebung, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir empfehlen da auch immer zu schauen, was in der nächsten Umgebung jeweils von dem Wohnort ist und sich dort einzusetzen. Oder wenn man dort einen Garten hat, auch geben wir gerne Tipps, wie man den gemeinschaftlich benutzen kann, pflegen kann. Da ist auf jeden Fall vieles möglich.
Und was in der Arbeit auch immer interessant ist, finde ich jetzt auch aus meiner Erfahrung, mittwochs immer bei diesen gemeinschaftlichen Gärtnern passiert es doch immer wieder, dass man sehr selbstwirksam eigentlich Dinge unternimmt oder so zum Beispiel was erntet oder eine Pflanze sät oder genau da einfach wirklich viel Wissen bekommt, was einen auch irgendwie, finde ich, die Augen öffnen kann, was wächst eigentlich vor meiner Haustür. Und da geht es eben nicht darum, dass das Projekt Kleine Wildnis in Hedelfingen bleibt, sondern jede kleine Aktion trägt dazu bei, genau einen gemeinschaftlicheren Blick irgendwie für die Umwelt zu bekommen und auch mit der Nachbarschaft bei sich in Kontakt zu treten. Und das muss eben kein, also die Punkte können weitergedacht werden, das muss eben kein Garten jetzt überall sein, aber zu überlegen, wie nutzen wir die Grünfläche, können wir da einen lebendigeren Platz schaffen, irgendwie einen Spielort für die Kinder oder darüber einfach in Kontakt zu kommen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen. Und was wir auch in dem Konzept Essbare Region und Stadt, wo es dabei auch geht, ist eben so einen Leitfaden anzubieten. Wie kann das konkret aussehen und wie können wir auch die Beziehungen untereinander schützen? Also es geht da eben nicht nur darum, jetzt anzufangen, die Natur zu kümmern, natürlich auch, aber auch, wie können wir sozusagen langlebig miteinander in Kontakt treten, also mit der Nachbarschaft konkret, und wieder eine Beziehung irgendwie zueinander aufbauen, entgegengesetzt zu sehr vielen einsamen Menschen eigentlich, die anonym in einer Stadt leben. Das kann, glaube ich, sehr, ist auch als Teil gedacht, genau da wieder Lebendigkeit und Leben zu schaffen.
Wir haben gleich noch mehr Interview, nochmal circa 9 Minuten. Da geht es dann auch um Saatgut. Ein Beispiel, das das vielleicht noch ein bisschen klarer macht, wenn ihr da noch 2, 3 Sätze dazu erzählen könnt.
Interessant ist es vielleicht der Punkt von Saatgut. Was in diesem Konzept eben auch drinsteht, ist konkret der Umgang mit Ressourcen oder genau, was eben eine Rolle spielt, wenn wir unser Land bearbeiten oder im Garten arbeiten. Und da spielt Saatgut eben eine große Rolle, dass wir samenfestes Saatgut fördern. Das bedeutet, dass es kein manipuliertes Saatgut ist oder durch Gentechnik hergestellt, sondern manipuliertes Saatgut. Und dadurch eigentlich wieder selbst bestimmen, welche Pflanzen eigentlich und welche Züchtungsform, also eher die traditionelle Züchtung, in die Erde kommt. Und das ist vor allem wichtig zu verstehen, dass diese Pflanzen auch bei widerständigem Wetter oder schwierigen klimatischen Verhältnissen sehr widerstandsfähig sind. Genau, da geht es eigentlich aus politischer Sicht auch darum, zu zeigen, dass wir eben patentiertes oder manipuliertes Saatgut für nicht sinnvoll achten. Genau, weil es eben abhängig macht, viel Pestizide zu verwenden. Oder eigentlich uns gesagt wird, dass es das Problem der Ernährung lösen kann, weil eben sehr viel durch manipuliertes Saatgut hergestellt wird. Aber genau, dass es letztendlich eigentlich mehr Risiken hat als Chancen und man dazu gezwungen ist, das weiter zu, immer wieder viel dazu zu kaufen.
Genau. Das sind die Hochleistungspflanzen, die zwar viel Ertrag bringen, aber nur dann, wenn sie gut versorgt werden.
Ja, mit samenfestem Saatgut haben wir uns vor allen Dingen auch beschäftigt im Netzwerk der urbanen Gärten als gemeinsames Projekt auch, um quasi auch wieder zu erlernen, Saatgut selbst zu gewinnen, um unabhängig zu werden und gleichzeitig samenfestes Saatgut sind ja auch vor allen Dingen alte Sorten, die da verwendet werden, die widerstandsfähig sind. Und da hatten wir zum Beispiel ein kleines Projekt letztes Jahr gehabt mit den anderen urbanen Gärten, wo unter Anleitung der Vielfaltgärtner, die da sehr viel Erfahrung haben mit der Saatgutgewinnung und das auch professionell machen, die uns angeleitet haben, ja, mit einfachen Sachen wie Bohnen oder Tomaten anzufangen, Saatgut zu gewinnen, die es uns zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Jahr hatten wir auch einen Saatgut-Workshop quasi, wie man das dann am Ende gewinnt. Und als wir das angepflanzt hatten in den jeweiligen Gärten, gab es auch Infotafeln, die wir dazu aufgestellt haben, mit der jeweiligen Sorte, die dort vermehrt wurde, sodass auch ersichtlich war für die BesucherInnen der jeweiligen Gärten, dass hier gerade eine Pflanze wächst, die erhalten werden soll und wo das Saatgut gewonnen werden soll.
Jetzt würde mich noch interessieren, was macht ihr gegen die Schnecken? Weil in meinem Garten habe ich kaum eine Chance, wenn ich nicht jeden Abend Schnecken wegläse.
Absammeln. Fleißig absammeln.
Schnecken und andere Tiere spielen natürlich auf jeden Fall auch eine mitessende Rolle. Man kann zum Beispiel das Wetter beobachten und dann pflanzen, wenn es eher eine trockene Periode ist, dann muss man wiederum mehr gießen. Aber wenn die Pflanzen erstmal ein bisschen größer sind, dann ist der Schneckenfraß nicht mehr so essentiell quasi für das Überleben der Pflanze. Und sie hatten dann ein paar Tage Zeit, quasi tiefere Wurzeln zu machen. Ja. Und außerdem sind wir in Hedelfingen auch schon so weit außerhalb, dass wir auch Rehe im Garten haben, die tatsächlich auch was fressen. Da sind wir halt um den Garten mit dem Gemüse quasi immer wieder dabei, den Zaun hoch genug zu halten, dass die Rehe draußen bleiben. Das sind so die Probleme, die auch Gemüsebau mit sich führt, was Obstbäume jetzt weniger betrifft, weshalb die Ernte von Obst konstanter ist als oder einfacher ist, wenn der Baum erstmal groß ist, als das Gemüse, ja.
Da sieht man aber dann auch den Vorteil der Hochbeete direkt vor der Haustür im Vorgarten. Man kann jeden Tag gießen, ohne Umwege zu machen. Man sieht jeden Tag mindestens zweimal die Pflanze beim morgens rausgehen, beim abends heimkommen und hat den vollen Überblick.
Ja, das stimmt.
Gut, dann danke an Luise und Carina für eure Zeit hier zu sprechen. Habt ihr noch was ihr den Stuttgarter Hörern mitteilen wollt?
Ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch mitmachen, dass es in der Möglichkeit jedes Einzelnen gibt, sich zu beteiligen und will motivieren, Verantwortung für die direkte Umwelt vor eure Haustür zu übernehmen. Kommt vielleicht mittwochs in Hedelfingen vorbei, wenn ihr dort seid, immer ab 16 Uhr. Oder schaut im Internet auf der Internetseite urbane-gärten.de vorbei, wo eigentlich alle Gemeinschaftsgärten in der Region Stuttgart auf einer Karte zu finden sind. Und genau da vielleicht auch der direkte Garten vor eurer Haustür ist. Oder ihr habt ein Grundstück und fragt doch einfach eure Nachbarn, ob sie nicht mit euch da gemeinsam was machen wollen. Weil gemeinsam macht es auch viel mehr Spaß.
Schönes Schlusswort.
Danke für die Einladung.